Herzlich willkommen zu einem neuen Bibelmutiger. In der Zeit, wo wir leider keine Präsenzbibelstunde durchführen können, eine herzliche Einladung, wieder einen Blick in die Bibel zu werfen und uns von biblischen Texten inspirieren zu lassen. Wir wollen uns weiter ausrichten auf den Vater des Glaubens, auf Abraham. Das ist schon eine erstaunliche Person. Am Ende des Bibelmutigers werde ich die Bibelstellen benennen, auf die ich mich beziehe. Wenn ihr Interesse habt, schlagt sie gerne nach, lest sie gerne nach. Herzlich willkommen. Wenn ich heute wieder auf Abraham zu sprechen komme, dann hängt das auch damit zusammen, dass wir in unserem Bibelleseprojekt angefangen haben, den Römerbrief zu lesen und wie im Hebräerbrief und im Jakobusbrief nimmt auch im Römerbrief Abraham eine nicht unwesentliche Rolle in der Argumentation der Apostel ein. So lesen wir im 4. Kapitel, Vers 20 und 21. Er aber zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er, nämlich Gott, das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Es geht also um diesen besonderen und einzigartigen Aspekt des Glaubens. Der Glaube Abrahams, der zum Fundament wird, zum Fundament für das jüdische Volk, aber auch in gleicher Weise zum Fundament für uns, die wir an den Nachkommen Abrahams glauben, nämlich an Jesus, den Christus, den Gesalbten, den Messias Israels, der uns im Matthäusevangelium als ein Sohn, ein Nachfahre Abrahams vor Augen gestellt wird und von dem es heißt, dass er das Ziel der Tora ist. Das Ziel, die Ausrichtung, die Vision dessen, was in der Tora verkündigt wird. Nämlich, dass die ganze Tora, die fünf Bücher Mose, hinweisen auf den, der da kommt. Den Samen Abrahams. Und das ist Christus. Das ist Jesus. Das ist der Sohn Gottes, der in diese Welt kommt, um für unsere Sünde zu sterben und uns mit dem himmlischen Vater zu versöhnen. Und darum spricht der Apostel Paulus eben auch im Römerbrief an zentraler Stelle von Abraham, dem Vater des Glaubens. Und ich zitiere uns das noch einmal, dass wir das noch einmal vor Augen haben aus dem 4. Kapitel. Abraham aber zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, nämlich Gott, auch zu tun vermag. Es geht hier um zwei sehr entscheidende Dinge. Es geht einmal um das Vertrauen, um den Glauben und es geht zum anderen darum, dass Gott Ehre gegeben wird. Dass ihm die Ehre und die Anerkennung zukommt, die ihm zusteht, als Schöpfer der ganzen Welt, aber auch als der uns selbst ganz persönlich das Leben geschenkt hat. Und in dieser Suche danach Gott die Ehre zu geben, nimmt das Vertrauen auf Gott, das Annehmen und das sich Verlassen auf das Wort Gottes einen ganz entscheidenden Aspekt ein. Abraham gibt Gott die Ehre, indem er dem Unglauben, dem Zweifel nicht das letzte Wort überlässt, sondern sich auf das einlässt, was Gott sagt. Und damit verweist der Apostel Paulus, auch wenn er hier im Römerbrief das zitiert, an zentraler Stelle ganz genau darauf, dass diese Aussage über die Gerechtigkeit, die aus dem Vertrauen heraus geschenkt wird, die Gerechtigkeit des Glaubens, dass sie eingewurzelt und gegründet ist in der Offenbarung Gottes, in der Tora, in den fünf Büchern Mose, in den heiligen Schriften des Alten Testaments. Und Paulus bezieht sich auf dieses Wort: Abraham aber glaubte Gott. Und das rechnet er ihm als Gerechtigkeit an. Dieses Vertrauen auf Gott hat bei Abraham eine gewisse Geschichte. Und wie jede Geschichte gibt es da Hochs und Tiefs. Erfahrungen, die erheben, die ermutigen, die uns befähigen, weiterzugehen, und Erfahrungen, die uns auch niederdrücken können und die an unserem Glauben rütteln, die manchmal uns so begegnen wie ein schwerer Sturm auf dem Meer oder wie etwas, was uns zutiefst einfach aus der Bahn werfen will, weil es unerwartet kommt, von unerwarteter Seite oder in unerwarteter Heftigkeit. Abraham erlebt den Aufbruch, als er berufen wird, in ein fernes Land zu gehen, das er nicht kennt, aber von dem Gott sagt: Das will ich dir und deinen Nachkommen als ewiges Erbe geben. Darauf zieht Abraham los und er muss sich darauf einlassen, in einem Land zu leben, als Fremdling, als Beisasse, als Gast, wo er absolut keine Rechte besitzt und wo er auf die Gunst seiner Nachbarn, seiner Mitmenschen angewiesen ist, aber wo, selbst wenn ihm was angetan würde, es keine Gerichtsbarkeit gäbe, die dieses Unrecht in irgendeiner Weise ausgleichen würde. Und darum macht Gott eine gewaltige Aussage im ersten Buch Mose in Kapitel 12. Dort heißt es: Ich will die segnen, die dich segnen, Abraham, also denen schenke ich Leben und Lebensgrundlage in Fülle, die dir diese Lebensgrundlage in Fülle auch zugestehen, aber ich will denen fluchen, die dir fluchen, die dich verwünschen. Das heißt, an der Beziehung zu Abraham entscheidet sich letztlich Gelingen oder Nicht-Gelingen des Lebens. Auch unseres Lebens, auch unseres Volkes. Und in unserer Volksgeschichte, nicht zuletzt mit Blick auf den 27. Januar, wo immer ein besonderer Gedenktag ist an das, was unser deutsches Volk dem jüdischen Volk angetan hat, wird offensichtlich, dass Gott zu seiner Verheißung steht. Abraham bricht auf, aufgrund dieser Verheißung Gottes, kommt in das Land der Verheißung und nach etlichen Jahren fordert Gott ihn heraus und sagt: Guck mal, Abraham, ich bin doch der, auf den du dich unbedingt verlassen kannst, dein Schild und dein sehr großer Lohn. Und da, berichtet in Kapitel 15, platzt es aus Abraham heraus: Herr, ich gehe ja dahin und habe nicht mal eigene Nachkommen. Und dann nimmt Gott ihn bei der Hand und führt ihn hinaus ins Weite und lässt ihn seine Augen erheben, seinen Blick erheben, hinein zu den Sternen. So zahlreich wie die Sterne sollen deine Nachkommen sein. Und aufgrund dieser Aussage heißt es von Abraham, und das ist die Aussage, auf die letztlich auch die ganze Reformation fußt: Abraham glaubte dem Herrn und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Es geht also um diese Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Übrigens entfaltet sich gerade an Abraham immer wieder auch diese besondere Fragestellung, ob es der Glaube allein ist oder ob es die Werke sind oder ob beides zusammengehört. Und in den großen Aussagen der Schrift begegnen uns diese drei Aussagenkomplexe in ihrer jeweiligen Gewichtung auch. So wird etwa im Römerbrief, in dem Kapitel 4, was wir lesen, sehr deutlich vor Augen gestellt, dass es um das Vertrauen geht, dass es also um dieses Nachvollziehen der Aussage Gottes geht, dass ich der Aussage, dem Wort Gottes mehr vertraue als den Lebensumständen. Dass ich die Vision Gottes für mein Leben gewinne aus dem, was sein Wort sagt. Und dass das Vertrauen auf das Wort Gottes diesen zentralen Raum einnimmt. Und alles, was über Abraham gesagt werden kann, an dem, was er tut, hat in gewisser Weise mehr den Charakter des Siegels. Im Hebräerbrief begegnet uns hingegen Abraham als der, der eben auf das Vertrauen, auf seine Treue zu Gott hin angeschaut wird. Und weil er einer derjenigen ist, die von der Existenz Gottes überzeugt sind, die sich auf das Vertrauen hin, dass Gott existiert und dass er denen, die ihm suchen, die ihm nachfolgen, die seinen Willen tun, die Gottes Willen von Herzen gern tun, dass er aufgrund dessen seine Verheißung empfängt. Und so wird deutlich, dass Glaube und auch das Tun, das aus dem Glauben herauskommt, eine Einheit bilden. Im Jakobusbrief hingegen verschiebt sich das Ganze noch mehr auf das Tun Abrahams hin, dass er sich durch sein Tun als der erwiesen hat, der vertraut. Glaube und Tun, Glaube und Werke gehört zusammen, aber eben in dieser Reihenfolge, dass die Werke eine Frucht des Glaubens darstellen. Eine selbstverständliche Frucht, die hervorgebracht wird, weil das Vertrauen auf Gott Grundlage, Fundament, Zentrum ist. Dieses Vertrauen auf Gott. Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Wenn wir an diesem Vers noch einen Augenblick bleiben, dann wird uns gerade im 15. Kapitel Gott vor Augen gestellt als der, der ein Ziel, eine Vision, einen Weg weist, wie unser Leben gelingen kann und wie unser Leben auch in die Weite hineinkommt, die wir uns persönlich wünschen. Träumst du noch oder lebst du schon? Ein bekanntes Motto, das uns aus der einen oder anderen Werbung vielleicht bekannt ist, aber darin drückt sich durchaus etwas auf. Sind denn Träume nur Schäume? Oder hat das Träumen können auch etwas damit zu tun, dass wir uns auf eine Weite einlassen, die nur Gott unserem Leben geben kann und damit auch zu einem Ziel hingeführt werden, was letztlich die einzige Antwort auf die Sehnsucht unseres Lebens ist. Auf die Sehnsucht nach einem erfüllten Leben, auf die Sehnsucht nach einem Leben mit Sinn und Ziel, eine Sehnsucht, das Leben und das volle Genüge zu finden, das Gott uns doch verheißen hat. Letztlich ist Jesus dafür gekommen und dazu erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstört und das Werk des Teufels ist, dass er unser Leben zerstören will. Dass er unser Leben auf eine Grundlage stellen möchte, die letztlich keinen Bestand hat. Dass wir unser Leben auf Sand bauen und nicht auf den Fels. Den Fels, der gegeben ist in dem Glauben Abrahams, in dem Vertrauen Abrahams, das ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wird. Und wenn wir bei Abraham bleiben und schauen, dass Gott ihn zum Träumen einlädt, dann tut Gott das in der Weise, dass er Abraham etwas zeigt von seiner Größe. Und viele Menschen blicken ja auf zu den Sternen, manche sehr ehrfurchtsvoll, manche sehr ängstlich, was denn die Sterne, die Horoskope so zu sagen haben und was das für unser Leben, unser Schicksal bedeutet, die Vielzahl der Sternbilder, die man sieht und die man gesehen hat und die man entziffert, übrigens im Osten und im Westen unterschiedlich und nicht nur das chinesische Horoskop orientiert sich an ganz anderen Sternbildern. Dieser Aufblick zu den Sternen kann eben unterschiedlich begründet sein. Ist es dieser ängstliche Aufblick, was die Sterne wohl als Schicksal über mein Leben beschlossen haben? Oder ist es der staunende Aufblick, zu dem Gott selbst auffordert, damit unser Leben Weite gewinnt und wir eintauchen dürfen in die Vision, in das Ziel, das Gott mit unserem Leben hat und dass er uns bereithält, dass er uns aufzeigt, welche Möglichkeiten er hat, gerade in Situationen, wo wir vielleicht von der Begrenztheit unseres irdischen Lebens sehr, sehr bedrängt und beängstigt sind. Abraham wird aufgefordert, heb deine Augen auf und schau. Und immer wieder, wenn Menschen in eine solche Vision kommen, eine solche Situation kommen, wo sie zweifeln, wo sie entmutigt werden, begegnet diese Aufforderung, aufzuschauen und die Möglichkeiten Gottes in den Blick zu bekommen. Immer wieder ist es der Blick in die Weite und die Unendlichkeit der Schöpfung und damit ein Blick in die Weite der Existenz Gottes. Welch ein Wunder, dass diese Existenz Gottes gerade in der Schöpfung, gerade im Blick auf das Weltall, auf die Sterne, immer wieder angezweifelt wird und die Wissenschaft eben viele Dinge aufzeigt, die, so meint man zumindest, berechtigte Zweifel daran lassen, dass es einen Schöpfer geben muss. Ich persönlich finde, dass es genau andersherum ist. Dass das, was die Wissenschaft herausfindet, gewaltig und großartig ist und staunenswert. Aber dass es letztlich keine Aussage darüber machen kann, ob Gott existiert oder nicht. Es ist nur ein Beobachten dessen, was ist, und ein Nachsinnen über das, was wir sehen. Übrigens ein Nachsinnen, das auch die Bibel kennt. Aber eben mit diesem staunenden Aufblick auf der Grundlage dessen, dass die Weisheit Gottes oder die Weisheit und die Furcht Gottes ihren Anfang nimmt darin, dass wir ihn, den Schöpfer, erkennen. Übrigens auch Paulus schreibt davon im Römerbrief, den wir ja zurzeit miteinander lesen, gleich im ersten Kapitel, dass die Ursünde darin besteht, dem Schöpfer nicht die Ehre zu geben, die ihm zukommt. Und das begründet Paulus eben auch mit dem Aufblick in die Schöpfung hinein, Aufblick in das All hinein, in die Weite der Schöpfung Gottes, in die Sternenwelt. Und so ist der Blick in die Sternenwelt immer wieder diese Einladung, Vision zu gewinnen, aus der Enge unseres Lebens herauszukommen. Hebt eure Augen auf, der Beter aus Psalm 8, David, er gewinnt Vision, als er die Herrlichkeit Gottes beschreibt. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Du erzeigst deine Hoheit am Himmel. Und wenn ich die Sterne sehe, das, was deine Finger bereitet haben, welch eine Vorstellung, welch eine gewaltige Aussage, dass die Finger Gottes, diese Feinmotorik Gottes, diese gewaltigen Werke der Schöpfung hervorgebracht haben. Wenn ich die Sterne sehe, den Himmel sehe, das Werk deiner Finger, und dann staunt David darüber, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, was ist der Nachkomme eines Menschen, dass du dich seiner annimmst. Ja, die Größe Gottes und zugleich auch die Feinheit und Zartheit Gottes, die uns in der persönlichen Zuwendung zu uns Menschen begegnet, lässt einfach staunen. Und auch als Israel in dieser gewaltigen, grundlegenden Existenzkrise seiner Berufung ist, sind wir Volk Gottes oder nicht, als es erleben muss, dass sie im Exil sind, im Exil in Babylon, da hat der Prophet Jesaja diese Botschaft. Und ich lese aus dem 40. Kapitel des Propheten Jesaja. Hebt eure Augen auf in die Höhe und seht, wer hat all dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eines von ihnen fehlt. Hier wird von den Sternen gesprochen, von diesen gewaltigen Sonnen, die unendlich viel größer sind als unsere eigene Sonne, in den Fernen des Universums und der Galaxien. Er ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eines von ihnen fehlt, wenn er Gott zum Appell ruft. Warum sprichst du denn dann, Jakob, und du Israel sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht an meinem Gott vorüber? Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, er wird nicht müde noch matt. Sein Verstand, seine Einsicht ist unausforschlich und er gibt den Müden Kraft und Stärke genug den Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und fallen, aber die auf den Herrn harren, empfangen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Es ist wieder diese Einladung, aufzuschauen zu dem, der Himmel und Erde gemacht hat, und von ihm Vision für unser Leben zu empfangen und damit auch hineinzutauchen in die Berufung. Anfangen tut das Ganze mit der Einladung zum Träumen, mit der Einladung, sich auf die Schöpfung Gottes und damit auf seine Gottesmöglichkeiten einzulassen und seine Gedanken ein wenig nachzudenken. Denn ich weiß wohl, was für Gedanken ich über dich denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens, nicht des Unheils, dass ich euch Zukunft und Hoffnung schenke. Der Prophet Jeremia bezieht sich darauf, dass Gott eine gewaltige Zukunft für Israel hat. Aber wenn er eine Zukunft für Israel hat, dann hat er auch eine Zukunft für uns persönlich. Und diese Zukunft ist begründet in dem Nachkommen Abrahams, in Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Er kommt in diese Welt, um das, was uns von Gott und von unserer ewigen Zukunft bei Gott trennt, hinwegzunehmen. Er stirbt am Kreuz für unsere Sünden. Und in seinem Tod und in der Annahme seines Todes für uns liegt unser Leben. Darin liegt für uns die Gerechtigkeit, die Anerkennung, die wir vor Gott bekommen, durch das Vertrauen auf Gott. Dass auch wir zu denen gehören, die Gottes Ehre suchen, die seine Ehre an die erste Stelle des Lebens setzen. Und die aufschauen zu dem, der Himmel und Erde gemacht hat. Dass wir zu denen gehören, die ihm nachfolgen. Die unser Leben auf Jesus bauen. Die wir unser Leben Jesus Christus anvertrauen. Das ist immer wieder die Einladung des Evangeliums, Einladung der Bibel, wenn wir sie aufschlagen, dass wir zu dem kommen, der Anfänger und Vollender unseres Lebens ist. Und damit seinem Sohn Jesus Christus begegnen und seine Einladung annehmen, der sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, und wenn jemand meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich eingehen. Denn wer auch immer ihn, den Sohn Gottes, aufnimmt in sein Leben, bekommt die Vollmacht von Gott, ein Kind Gottes zu werden, ein Sohn, eine Tochter Gottes zu werden, die auf seinen Namen vertrauen und damit das Geschenk des ewigen Lebens empfangen. Und mit diesem Geschenk des ewigen Lebens eben auch eine Berufung in diese Zeit hinein, in dieser Zeit zu leben und in dieser Zeit mit Gott zu leben, für Gott zu leben und uns auf seine Vision einzulassen. Auf sein Ziel mit uns. Manchmal wird es uns da so gehen wie Abraham, der in dieser Phase seines Lebens, von der das 15. Kapitel berichtet, eben zweifelnd aufschaut und sagt, ja, ich vertraue, aber irgendwie merke ich nicht, dass das irgendwelche positiven Auswirkungen auf mein Leben hat. Und der an den großen Zielen Gottes mit seinem Leben zweifelt, weil sich einfach nichts zu bewegen scheint. Und dann hilft vielleicht eine andere Aussage aus dem Propheten Jesaja, die uns die Gedanken Gottes aufschließt. Denn, spricht der Herr, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel höher, jetzt kommt's wieder, so viel höher der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken. Wir wissen aber, dass dort, wo wir die Gedanken Gottes nicht verstehen, dieses eine bleibt und gilt, nämlich, dass die Gedanken Gottes über uns zum Frieden, zum Shalom, zum Segen sind. Gott will, dass dein Leben gelingt und er will, dass aus den Träumen, die er dir schenkt, aus den Zielen, aus den Visionen und aus der Vision, die er über deinem Leben hat, Wirklichkeit wird. Und das Ganze beginnt, indem Jesus in dein Leben kommt. Und das Ganze schreitet fort, indem wir uns an dem Glauben Abrahams orientieren, von dem es eben im Römerbrief heißt, er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass Gott das, was er versprochen hat, auch zu tun vermag. Und Paulus unterstreicht das noch einmal, wenn er auf Jesus schaut und auf die Vision, die Jesus seinem Leben und die durch Jesus auch zu jedem von uns kommen will. Wenn er sagt, er aber ist der, der über alles hinaus zu tun vermag, weit über das hinaus, was wir uns im Kühnsten vorstellen könnten, was wir im Kühnsten uns trauen, von Gott zu erbitten, weit über das hinaus vermag er es zu tun. Und diesen Glauben, dieses Vertrauen gewinnen wir, wenn wir dem Schöpfer begegnen, dem, der Himmel und Erde gemacht hat. Darum hebt eure Augen auf und schaut. Träumst du noch oder lebst du schon? Träume sind keine Schäume. Nicht die Träume, die von Gott kommen. Vater, im Namen Jesu, wir wollen dir die Ehre geben und wir wollen uns von dir inspirieren lassen. In gewisser Weise auch Träumer zu sein, weil wir uns einlassen auf die Vision, auf das Ziel, das du für unser Leben hast. Und wir danken dir, dass du uns mit dem Glauben Abrahams genau das vor Augen stellst. Und wir beten darum, dass dieser Glaube Abrahams auch in unserem Leben Gestalt gewinnt und dass wir immer mehr vertraut werden mit deinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass in diesem Glauben unsere Zukunft liegt und unsere Kraft und unsere Stärke und dass wir verbunden werden mit den Gedanken, die du über unser Leben denkst, Gedanken des Friedens, des Shaloms. Du gibst uns Zukunft und Hoffnung. Wir preisen dich dafür und danken dir von Herzen. Amen. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. In diesem Bibelmutiger eine Betrachtung über den Glauben Abrahams. Und ich beziehe mich dabei auf folgende Bibelstellen. Römer 4, die Verse 20 und 21, das ist der Ausgangstext. Dann 1. Mose 15, Vers 6, Psalm 8, Jesaja 40, die Verse 26 bis 31, Jesaja 55, die Verse 8 und 9 und Jeremia 29, Vers 11. Von Herzen wünsche ich euch Gottes Segen. Bleibt behütet und Shalom. Herzlichst euer Bernd Niemeyer.